Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
This is GFL Football.
Road to German Bowl. Der GFL-Podcast mit Nicola Martin und Christian Schimmel. Auf meinsportradio.de.
Road to German Bowl, der GFL-Podcast hier bei meinsportradio.de. Wir sind wieder am Start, um das zu besprechen, was letztes Wochenende in Football, ja, Europa passiert ist und was nächstes Wochenende in Football Deutschland passiert. Mein Name ist Nicola Martin und wie immer habe ich Christian Schimmel in der Leitung. Hallo Christian.
Einen schönen guten Tag.
Ja Christian, dann fangen wir einfach mal an, bevor wir ins GFL-Geschehen einsteigen, mit dem, was außerhalb der GFL passiert ist. Da war zum einen ein Junior Bowl zwischen den Paderborn Dolphins und den Düsseldorf Panthern U19 GFL. Das Finale in Stuttgart auf der Waldau. Und wir hatten ein phasenweise erstmal Spiel, das drohte zu kippen, einseitig zu werden, weil Paderborn zwischendurch 21-0 führte, trotz Superleistung der Düsseldorfer Defense und Düsseldorf sich dann rangekämpft haben, aber es reicht nicht zum Sieg. 21-14 der Endstand und die Düsseldorfer Defense, die vielleicht nicht die eine Klasse besser war als die eigene Offense und am Ende entscheidet es ein geblockter Punt.
Ja, Glückwunsch nach Paderborn, muss man erstmal sagen. Die beiden Teams haben es ja schon extrem eng in dem einen Saisonspiel gegeneinander gespielt, muss man sagen. Ich denke, waren jetzt auch im Nachhinein wirklich die beiden besten Mannschaften dieses Jahr in der U19 im Endspiel. Und eine knappe Geschichte mit einer sehr guten Paderborner Mannschaft, die auch zwei Leute 2019 ans College in die USA schicken wird. Und von daher verdient der Sieg, Glückwunsch an beide Mannschaften. Und denke ich auch dann vor einer würdigen Kulisse. Ich meine, du warst ja in Stuttgart, hast das Ganze auch kommentiert. Ich denke, der Rahmen, über den ja im Vorfeld viel diskutiert worden war, war dann auch gegeben.
Es war laut, auf jeden Fall. Du kennst die Kommentatorenposition. Von der Kommentatorenposition ist es ein bisschen schwer zu sagen, was auf der eigenen Tribüne mit einem sitzt. Ja, das sieht man schwer. Aber auf jeden Fall, wenn Düsseldorf auf dem Platz war, hat es recht Krach gemacht, weil rechts saßen die Paderborner. Wenn Paderborn auf dem Platz war, war links Krach, weil die Düsseldorfer da saßen. Also zumindest hat das dafür gesorgt, dass man sein eigenes Wort teilweise nicht verstanden hat. Und wenn es so weit geht, dann ist ja meistens der Rahmen ganz okay. Also von daher, hat Spaß gemacht, auch wieder bei einem Junior Bowl zu sein. War von dem, was man gesehen hat, also da sind schon Top-Athleten dabei und nicht nur Athleten, sondern auch wirklich technisch sauber spielende Spieler. Mir fällt der Name gar nicht mehr ein, weil ich das Roster nicht mehr vor der Nase habe, aber kann ich gleich raussuchen. Die 23 von Düsseldorf, der DB, das ist, also der hat Tackles gesetzt, Open Field, One-on-One. Muss ich sagen, die Qualität siehst du auch in der GFL selten. Und gerade im Spiel danach, aber das ist ein anderes Thema, hat man dann durchaus teilweise die Defense-Qualität vermisst, die da Düsseldorf auf dem Rasen gezaubert hat, in der Defense, wie gesagt. Harlan Kuofi heißt er. DB, wahrscheinlich größer als ich, und ich bin 1,86, aber ein Athlet vom Herrn und wirklich, also, wenn der tackelt, Respekt. Also, DB ist ja jetzt nicht so zwingend, also, das ist halt irgendwie, der hat die Athletik für ein DB, aber halt die Tackle-Sicherheit von einem Linebacker. Und wenn du beides hast, dann herzlichen Glückwunsch.
Also, kann man so sagen.
Das ist auch, soweit ich weiß, wollen die auch versuchen, ihn ans College zu bringen. Also von daher, die haben mit dem, glaube ich, Größeres vor. Also das war mal so mein persönlicher MVP auf Düsseldorfer Seite. Und also geworden ist es ein anderer. Geworden ist es, glaube ich, ist es Josef Dagwar geworden oder Felix Siegert, einer von beiden. Auf jeden Fall ein D-Liner, also es ist ein Defense-Spieler geworden bei Düsseldorf. Aber das war schon gut, was die gespielt haben. Und Luke Wenz, der Quarterback der Dolphins, auch da, also man hat klar den Unterschied gesehen zu seinem Gegenüber, zu Lukas Webesieb, dass halt Luke Wenz wirklich 1-2 Klassen drüber ist, ja. Wobei, das spricht jetzt nicht gegen Lukas Webesieb, das spricht jetzt nur einfach immens für Luke Wenz. Der hat schon eine gute Übersicht, einen guten Arm. Das sieht halt mühelos aus, wenn er wirft. Ja.
Und wir reden hier von einem europäischen Quarterback, der ein Division I Scholarship von der University of Virginia hat und das auch schon angenommen hat. Also ein Quarterback mit einer europäischen Football-Sozialisation, der von der Power 5 School, und zwar nicht als Athlet, sondern explizit als Quarterback hat, erst für 2019, das heißt, wir sehen ihn in diesem Herbst offensichtlich dann noch nicht, im Camp von den Cavaliers. Aber das ist ja schon eine Auszeichnung. Und es haben jetzt einige den Weg rüber geschafft. Einer seiner Offensive Tackles, Karim Al-Sufi, wird mit ihm zu der University of Virginia gehen.
Was ich halt nicht weiß, ist, ob die dieses Jahr noch Highschool spielen.
Das weiß ich auch nicht. Wird man sehen, aber es ist auf jeden Fall, also ohne jetzt da eine Wertung reinzubringen, wäre das vielleicht schon nicht schlecht, weil das schon mit Sicherheit eine Hilfe ist, um sich auch ein bisschen an die etwas andere Athletik zu gewöhnen, weil wenn es dann in den USA oder beide in den USA dann auch einfach etwas größeren, etwas physischeren Spielern gegenüberstehen werden. Aber trotzdem ist das eine enorme Auszeichnung. Und für mich persönlich, der jetzt nicht bei einem Verein intensiver involviert ist, ist es, glaube ich, eine sehr, sehr positive Geschichte. Selbst wenn es dann, und das geht ja, ich meine, 97-98% aller College-Spielern so ist, dann nicht in die NFL schaffen. Dann gibt es einen Wissenstransfer, idealerweise zurück nach Deutschland, und dann können die in ihren Verein oder dann auch in anderen Vereinen weiterhelfen. Die Paderborner haben in den letzten Jahren mit ihrem Jugendinternat sehr viel gemacht. Düsseldorf hat per se eine sehr, sehr gute ein sehr, sehr gutes Jugendprogramm mit dem bekanntesten Alumni Sebastian Vollmer, der übrigens dieser Tage wieder Preseason-Spiele für die Patriots kommentiert. Somit haben wir dann den Bogen zur NFL auch geschafft. Also das ist schon ganz interessant, und das ist mit Sicherheit auch eine Geschichte, an der sich zeigt, dass es sich lohnt, die Jugend zu verfolgen. Ende Oktober, das letzte Oktoberwochenende in Oldenburg, das Jugendländerturnier, kann man vielleicht schon mal darauf hinweisen, mit den besten U17-Teams, also es sind dann Landesauswahlen, da spielen dann die Football-Landesverbände ihren Jugendmeister quasi aus.
Und das ist dann auch das Sichtungscamp für die Nationalmannschaft, also wer es nicht in die Landesauswahl schafft, hat dann auch für die Nationalmannschaft keine Chance, außer er ist jetzt verletzt, klar, ja? Ja. Aber er müsste nominiert worden sein, um eine Chance zu haben. So viel zum Jugendfootball. Wir kommen jetzt zum Herrenfootball. Auch da gab es ein Finale, nämlich das EM-Finale, beziehungsweise es gab ja die EM. Im Finale standen sich gegenüber Frankreich und Österreich im Spiel um Platz 3, Schweden und Finnland im Spiel um Platz 5, Dänemark und Großbritannien. Fünfter ist am Ende Großbritannien geworden, dritter Gastgeber Finnland vor Schweden. Und Europameister ist auch, wie schon 2014, der Fußballweltmeister geworden, nämlich in dem Fall Frankreich mitten im Sieg im Finale gegen Österreich. Damit die persönliche Bilanz von Patrick Esume gegen Juan Fatah 5-0 in 5 Spielen. Und ja, eine französische Mannschaft, die sich endlich dafür belohnt, dafür, dass sie halt Anfang der 2000er regelmäßig Jugendeuropameister waren, aber das irgendwie nie so wirklich auf die Herren übertragen bekommen haben. Jetzt haben sie es geschafft, haben zwar 14-7 zur Halbzeit zurückgelegen, aber dann, glaube ich, keinen Punkt mehr zugelassen in der zweiten Halbzeit. Und oder nur ganz spät auf jeden Fall gewinnen sie, was war der Endstand? 25-14, irgendwie sowas. Und auf jeden Fall ist Frankreich Europameister. 28-14, ja. Frankreich ist Europameister. Paul Durand, der Quarterback der Franzosen, ist MVP der EM geworden. Und ja, die Österreicher warten weiterhin auf einen Titel.
Ich glaube, dass die Franzosen sehr davon profitiert haben, mit den Finnen die beste Mannschaft not named Österreich gespielt zu haben in der Vorrunde. Die Finnen, die zwar ein bisschen eindimensional waren, aber sehr viel Physis gebracht haben. Österreich war für mich vor dem Finale knapper Außenseiter, weil ich die Franzosen insgesamt ja, stärker und auch flexibler in der Offense eingeschätzt habe. Die konnten eigentlich beides. Wir erinnern uns an die World Games, wo sie sehr viel gelaufen sind. Aber Durand ist auch jemand, der mit seiner Erfahrung einfach sehr viel, auch ein Passspiel möglich machen kann.
Wir müssen vielleicht auch daran erinnern, dass das Finale der World Games im strömenden Regen stattgefunden hat.
Völlig korrekt. Und dass Polen im Halbfinale nicht jetzt der Gegner ist, mit dem sich die Franzosen auf Augenhöhe befinden, beziehungsweise der sich mit Frankreich nicht auf Augenhöhe befindet. Ich weiß nicht, sportlich war es ja, weiß ich nicht, ein bisschen underwhelming zu Zeiten. Man hat in Österreichern gesehen, dass da natürlich einiges an Qualität ist, dass die, dadurch, dass die mit ihrer Liga die Woche vorher oder zwei Wochen vorher fertig waren, natürlich eigentlich alles am Start hatten, was Rang und Namen hatte. Ich weiß jetzt nicht, warum das in die Letschko nicht gespielt hat. Vielleicht auch kein, also gibt's ja eine Menge Gründe, warum jemand dann nicht zu einer Europameisterschaft fährt. Und die haben auch nicht so wahnsinnig viele Spieler in der GFL, die dann gefehlt haben. Einer wäre vielleicht der Erzbacher gewesen, der Wide Receiver aus Kirchdorf. Alex Turi hat gespielt, hat auch meiner Meinung nach gut gespielt für die Österreicher. Der Quarterback der Mercenaries. Und bei den Franzosen muss man sagen, dass da einfach echt viel Tiefe drin ist. Auch wenn die heimische Liga jetzt nicht überragend ist, haben die einfach ein gutes Programm, eine Menge, auch legen Wert auf viele gute einheimische Spieler. Und das hat sich dann in der EM auch gezeigt. Deswegen sind sie für mich dann auch verdient Europameister geworden. Wie gesagt, die Finnen für mich klar drittstärkstes Team. Und dahinter gab es dann schon einen leichten Qualitätsabfall zu Schweden, zu Dänemark und dann zu den Briten, die für mich ehrlich gesagt überraschend das Spiel um Platz 5 gewonnen haben. Denn deren ersten beiden Auftritte waren wirklich relativ katastrophal, muss
man sagen. Ich fand auch, dass Dänemark sich am Ende ein bisschen unter Wert geschlagen hat. Also
ja.
Das Spiel um Platz 3 wäre drin gewesen. Ja. Und selbst das andere hätte man nicht verlieren müssen. Ja, bin ich bei dir.
Und zu den Briten muss man halt sagen, allein aus der GFL, ich habe ja mal vor der Euro gezählt, hätten glaube ich theoretisch 10 oder 12 Spieler für sie auflaufen können. Es ist nur der dritte Quarterback von Hull, James Slack, zeitweise aufgelaufen. Also wenn die alle europäischen Spieler dahin geschickt hätten, die sie hätten nominieren können in der Theorie, dann wäre das auch eine absolut konkurrenzfähige Mannschaft gewesen. Aber das ist so noch nicht der Fall gewesen. Und wenn die Briten das mal hinbekommen, dann werden die mit Sicherheit auch eine gute Einheit stellen. Die Liga leidet halt so ein bisschen darunter, dass es halt ein Teil der Spieler von Universitätsmannschaften und ein Teil eben aus dem normalen Ligabetrieb kommt. Und diese Mannschaften halt auch nicht so regelmäßig gegeneinander spielen. Von daher, ja, Dänemark unter Wert geschlagen, Schweden relativ eindimensional gespielt. Aber auch da haben, wie gesagt, etliche gute Leute gefehlt. Frankreich mit Sicherheit der verdiente Europameister. Wir müssen jetzt sehen, wie sich die Verbandsstrukturen, um es mal so neutral wie möglich zu formulieren, in den nächsten Jahren weiterentwickeln. Denn ich denke, dass auf absehbare Zeit wirklich die Deutschen, die Österreicher und die Franzosen die drei führenden Nationen sind. Und wie gesagt, wenn die Briten das mal auf die Kette kriegen, ihre Spieler alle zu bekommen, dann können die mit Sicherheit da vielleicht reingrätschen.
Glaube ich nicht.
Glaubst du nicht?
Nee. Da fehlt einfach die Tiefe. Mit 10 Spielern allein werden die nicht besser.
Okay. Da fehlt die Tiefe fehlt, aber da, sagen wir so, sie haben dann schon die Qualität, um am Gegner weh zu tun, um ans Gegner zu ärgern. Aber ich denke, dann kämen sie zumindest auf das Niveau von Finnland und Schweden drauf, bei denen es ja letztlich dann auch im Normalfall nicht reicht, um Österreich, Frankreich, Deutschland zu schlagen.
Genau. Und die Finnen haben mal gekämpft, ist im Umfallen, aber irgendwie ja. Hat trotzdem nicht gereicht. Gut. Dann so viel zum Junior Bowl, so viel zur EM. Wir schließen das Kapitel und gehen jetzt in die GFL, wobei wir können kurz noch ansprechen, als Übergang zur GFL, zur GFL Süd. Wir hatten ja immer die GFL 2 Süd auch im Auge behalten und hatten ja gesagt, die Ravensburg Razorbacks haben es da eigentlich selber in der Hand, Meister zu werden. Das galt bis letztes Wochenende, bis zu einem Unentschieden gegen Gießen. Jetzt gilt, sofern die Saarland Hurricanes alle Spiele gewinnen, wären sie GFL 2 Südmeister. Das im Hinterkopf behalten, weil wir sprechen gleich über die Ergebnisse von der GFL Süd und da gab es ja auch ein Duell im Keller zwischen Stuttgart und München. Bis gleich.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super. Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf Facebook/meinsportradio. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo. Hier ist Andreas Thies von der Sendung Chip in Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportradio.de. Jeden Montag versorgen Philipp Joubert und ich dich mit den neuesten News aus der Welt des Tennis. Darüber hinaus bieten wir Dailies zu den Grand Slams oder auch Live-Übertragung von ausgewählten Turnieren. Wenn dir gefällt, was du von uns bekommst, freuen wir uns über eine gute Bewertung für Chip in Charge auf iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Teil 2 bei Road to German Bowl, dem GFL-Podcast hier bei meinsportradio.de. Nicola Martin, Christian Schimmel, wir sprechen jetzt also über die GFL Süd und wir arbeiten uns die Tabelle hoch. Sprich, wir fangen an, 8. gegen 7. Die Stuttgart Scorpions hatten die Munich Cowboys zu Gast in einem Spiel, das wir als Endspiel charakterisiert haben für beide. Und irgendwie, Christian, am Ende steht es zwar nur 21-14, aber... Also ich habe mir das ja in der vollen Länge geben dürfen, weil im Stadion und am Kommentar irgendwie hatte ich das Gefühl, es ist nur ein Team zu diesem Schlagabtausch angetreten und das waren die Cowboys, die Stuttgarter, die sowohl defensiv als offensiv nicht nur phasenweise komplett überfordert wirken.
Ja, und das war schon überraschend. Ich hatte die Stuttgarter eigentlich in einem Aufwärtstrend gesehen, das habe ich auch hier mehrfach so formuliert. Das, was ich jetzt vom Spiel gesehen habe, war schon wirklich eine Enttäuschung. Das 14-21 kam, ich glaube, 21 Sekunden vor Schluss zustande, wo das Spiel schon durch war, wo es vielleicht noch für die Stuttgarter um einen direkten Vergleich gehen kann. Insofern durchaus sinnvoll, dass sie dann diese Punkte noch aufs Board gebracht haben. Über weite Strecken mit großen Problemen, vor allen Dingen gegen das Münchner Passspiel. Und die Cowboys machen einen Riesenschritt zum Klassenerhalt, nachdem man in der Vorwoche oder vor zwei Wochen diese unnötige Niederlage gegen Kirchdorf kassiert hatte. Da kann noch was kommen. Also ich denke, wir haben ja am Anfang der Saison, als die Münchner schon sehr viel verloren hatten, gesagt, passt auf, die sind nicht so schlecht. Und so langsam bestätigen sie das dann auch.
Die Münchner, die nach Stuttgart gefahren sind, nach dem Motto, wir können nicht laufen, wir können nur passen, Hashtag YOLO. Und die Stuttgarter haben gesagt, gut, Lauf könnten wir verteidigen, Passspiel suboptimal, versucht mal was anderes. Und die Münchner, nö, wir werfen weiter. Und am Ende hat dann Trenton Miller 33 von 43 für 305 Yards. Und also wenn sie jetzt weitergespielt hätten, ich glaube, der könnte immer noch hinter seiner O-Line stehen und Tee trinken.
Ja, und das ist Teil des Problems in Stuttgart. Das muss man ja mal ganz deutlich so sagen, dass also das am Pass-Rush einfach scheitert.
Ja,
nicht nur, aber auch.
Das Problem ist halt, und das war mein Problem als Experte in diesem Spiel, du versuchst immer zu erklären, wieso hat dieser Spielzug funktioniert, wieso hat dieser Spielzug nicht funktioniert. Irgendwann beim 25. Mal, die haben keinen Druck auf den Quarterback bekommen und hinten waren zwei Receiver komplett frei, die er sich aussuchen konnte, fehlt dir halt irgendwie auch dann die Fantasie, um das nochmal so zu erklären, dass die es bis dahin nicht verstanden haben, dann auch verstehen. Ja, also das war halt auch irgendwann nicht mehr mit anzusehen, was sie da in der Defense getrieben haben.
Und das war ja über gewisse Strecken der Saison schon mehrfach so. Dann gab es gegen Kirchdorf, wie gesagt, ein gutes Spiel, die allerdings auch kein Passspiel hatten. Egal, wer da in der letzten Zeit auf Quarterback gespielt hat. Zu denen kommen wir gleich auch noch. Trotzdem hatte ich so ein bisschen die Hoffnung, dass es eine Systemumstellung der Defense gibt. Die waren zuletzt ein bisschen aggressiver, das habe ich gegen die Cowboys nicht gesehen. Und die Stuttgarter müssen sich jetzt schwer strecken, um jetzt nicht auf Platz 8 rauszukommen.
Denn sie haben 4 Punkte Rückstand auf München und seit diesem Wochenende auch sogar 5 Punkte Rückstand auf Ingolstadt und Kirchdorf. Denn im direkten Duell zwischen den beiden, also der 6. hatte da den 5. zu Gast, hat sich Ingolstadt durchgesetzt und sich ein bisschen Luft im Abstiegskampf verschafft. Denn man hat jetzt 5 Punkte Vorsprung auf Stuttgart, hat den direkten Vergleich gegen Kirchdorf gewonnen, hat ihn, glaube ich, auch schon gegen München gewonnen. Und, wie gesagt, 5 Punkte Vorsprung. Das heißt, die Stuttgarter müssen jetzt sowieso irgendwo einen Sieg holen, anderswo als in München. Dann in München mit 8 gewinnen, das wäre der eine Weg. Und dann hoffen vor allen Dingen, dass München zum Beispiel nicht mehr gegen Kirchdorf punktet, weil jeder Punkt, den München jetzt holt, tut Stuttgart doppelt weh. Und Ingolstadt und Kirchdorf sind jetzt schon 5 Punkte vor Stuttgart. Und die Fantasie, dass Stuttgart 3 Spiele gewinnt, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber da tue ich mich echt schwer.
Ich schaue jetzt gerade nochmal auf den
Stuttgart spielt
den Spielplan.
In München, in Marburg, in Ingolstadt, zu Hause gegen Frankfurt. Und das müsste gewesen sein.
Ich gucke jetzt gerade nochmal genauer. Erst in Ingolstadt, dann in Marburg, dann zu Hause gegen Frankfurt. Und dann am 8.9. am letzten GFL-Spieltag in München.
Das heißt, die 3 auswärts müssen sie gewinnen, weil gegen Frankfurt
ja,
holen sie nichts.
Gegen Frankfurt, es wird kein schönes Spiel. Marburg ist stabiler, auch für mich eine Klasse über Stuttgart, dann müssen sie dann irgendwie ein Upset schaffen. Ingolstadt auswärts halte ich für durchaus möglich, auch wenn die jetzt am Wochenende gewonnen haben. Und München auswärts müssten sie halt erstmal besser spielen als das, was sie letztes Wochenende gezeigt haben.
Ja, aber das
brauchst du auch nicht mit Ambitionen hinfahren, aber eigentlich, ich weiß halt wirklich nicht, ob die Cowboys da der Hauptkonkurrent sind, denn die haben jetzt noch in Kirchdorf gegen Marburg, gegen Allgäu, gegen Stuttgart, wo ich mir sage, die könnten auch 4-0 aus der Saison rausgehen.
Ja, aber das Problem in der Geschichte ist, was ist Ingolstadt Stärke? Laufen? Nein. Passen? Ja. Was ist München Stärke? Laufen? Nein. Passen? Ja. Was ist Marburg Stärke? Laufen? Nein. Passen? Ja. Matchup-technisch ist das für Stuttgart dezent suboptimal.
Klar, aber wenn du halt einen Pass nicht verteidigen kannst, kriegst du in jeder Liga Probleme. Also das klingt jetzt hart, aber in der GFL trifft es halt besonders so. Der Norden ist da ein bisschen lauflastiger insgesamt. Potsdam und Dresden mal ausgenommen. Aber wird schwer für Stuttgart und ich meine, die werden natürlich hoffen, dass Albershausen noch irgendwie, Albershausen aus Ravensburg noch abgefangen wird. Denn die können zwar auch laufen, aber die können sehr, sehr gut werfen und die tun sich vielleicht mit einer Mannschaft, die defensiv ein bisschen besser ist, aber vielleicht nicht die offensive Schlagkraft, wie die Razorbacks haben, ein bisschen besser.
Ja, zu den statistischen Stärken und Schwächen von Saarland, die ja der andere Kandidat sind, können wir uns leider nicht äußern, weil die Saarland Hurricanes seit Anfang der Saison keine Statistiken von den Heimspielen gemacht haben, sodass es ein bisschen schwer ist, sich ein Bild zu machen.
Streng genommen seit der Relegation letztes Jahr.
Stimmt. Das kommt dann noch dazu. Aber ja, von daher ein bisschen kompliziert das Ganze. Aber nur, dass wir über die Razorbacks geredet haben, die machen 49,4 Punkte pro Spiel und machen 504 Yards pro Spiel in der GFL 2.
Und das, obwohl zum Teil Mitte, drittes Viertel die Backups drauf sind. In Spielen, die sie halt klar dominieren. Genau. Also jetzt nicht gegen Gießen, aber in vielen anderen Spielen war das der Fall. Von daher.
Dann kommen wir zum Tabellenmittelfeld und zu den Playoff-Plätzen. Die Allgäu kommen, jetzt hatten die Marburg Mercenaries zu Gast. Die Breaking News hatten wir noch gar nicht, fällt mir ein. Die Allgäu Comets beenden das Kapitel Zirkus und trennen sich von Stan Bedwell und seinem Coaching-Staff. Ich bin nach Kempten gefahren, hatte sehr viele Fragezeichen im Gesicht, habe mich gefragt, was passiert mit den Allgäuern? Fallen die Räder komplett ab? Gewinnen die überhaupt noch ein Spiel? Und dann sehe ich sie spielen. Und ich bin ja kein Freund der Theorie, das Team spielt gegen den Trainer. In der Fußball-Bundesliga nicht, im Football nicht, egal ob GFL, NFL. In dem Fall muss man sich, glaube ich, die Frage stellen, oder? Weil die Allgäuer treten auf gegen Marburg, verwandelt in der Defense, okay, angepasst in der Offense. Sie haben einen Running Back aufgestellt, der auch mal einfach mal 10-mal durch die Mitte gelaufen ist für 45 Yards und aus dem Backfield 45 Yards gefangen hat. Also der hat fast 100 Yards gemacht an dem Tag. Aber die Defense hat in einer Aggressivität gespielt, die ich so dieses Jahr von Kempten nicht gesehen habe. Die haben die, glaube ich, zweite oder drittschlechteste Defense der Liga statistisch. Die war an dem Tag verschwunden.
Ja, und in dem Fall muss man sagen, da lügt die Statistik nicht. Die waren einfach über weite Strecken der Saison einfach schlecht. Und es ist halt einfach so. Und das war jetzt auch für gegnerische Offensive Coordinator schematisch jetzt noch so nicht so hart zu definieren, was da jetzt kommt, weil es kam halt echt fast jede Woche so dasselbe. Und ich meine, das fällt mir auf als jemand, der halt in der Spielvorbereitung für Kirchdorf sich, in der Spielvorbereitung von Allgäu sich ein oder zwei Spiele mal anschaut, wenn ich die kommentiere oder halt die Streams halt schaue. Und es ist jetzt nicht so, dass in der GFL permanent komplexe defensive Schemes angewendet werden, aber es gibt dann schon einiges an Unterschieden im Coaching-Bereich. Und das andere ist natürlich der Effort, also der Einsatz. Und das waren Welten. Das waren komplett Welten von all dem, was ich dieses Jahr von den Comets gesehen habe. Vielleicht noch mit Ausnahme der ersten zwei, drei Spiele, als das Team halt noch kollektiv an die Idee von Stan Bedwell und seinem Coaching-Stab geglaubt hat. Und dann ist es ja offensichtlich relativ schnell gekippt. Man führt Gespräche, man hört so einiges. Die Rumoren waren schon etwas länger im Allgäu vorhanden. Dass man sich dann in der Sommerpause so spät getrennt hat, war dann überraschend. Nochmal, ich bin jetzt kein Teil der Defense der Allgäu Comets und kann jetzt nicht sagen, es ist jetzt so oder so gewesen, aber auffällig war es auf jeden Fall.
Und die Allgäuer, denen man jetzt plötzlich wieder zutraut, ein bisschen mehr. Also plötzlich denkt man sich, was ist mit Marburg, was ist mit euch los? Aber gut, neuer Quarterback, der dann einen Quarter gebraucht hat, um reinzukommen. Dann eine O-Line, die ihm nicht wirklich geholfen hat an dem Tag. Die vielleicht auch einfach nicht den Pass-Rush von den Kempnern erwartet hat, weil der bisher halt relativ unbekannt und gut versteckt war. Und dann kommt eins zum anderen und am Ende kontrolliert Kempten die Uhr auch eine komplett neue Dimension in diesem Jahr und verwaltet das Ding genau runter, dass Marburg im Endeffekt nur noch 20 Sekunden hat, um 70 Yards übers Feld zu kommen ohne Auszeiten. Und das reicht dann logischerweise nicht. Also von daher,
Respekt. Es war ein gutes Footballspiel.
Es war ein spannendes Footballspiel. Respekt an die Comets.
Ja.
Denn den Trainer hätte man natürlich auch am Anfang der Sommerpause entlassen können, beziehungsweise sich trennen können. Hat man nicht getan. Jetzt 4 Tage, 5 Tage vorm Spiel. Das war mutig, das zu dem Zeitpunkt durchzuziehen. Hat funktioniert. Jetzt haben die Kemptner 2 Wochen, also ein Wochenende frei und können sich dann vorbereiten auf Schwäbisch Hall. So, das also das Vorspiel quasi. Und jetzt kommen wir zum Ernst des Lebens in der GFL Süd. Das Duell zwischen Samsung Frankfurt Universe und den Schwäbischer Unicorns, das Spitzenspiel. Es ging um die Südmeisterschaft. Dafür hätte Frankfurt mit 10 Punkten gewinnen müssen. Frankfurt hat noch nie gegen Schwäbisch Hall gewonnen. Und das bleibt auch so. Und letzte Woche haben wir ja an dieser Stelle debattiert, wie geht's denn aus? Und ich habe dir gesagt, alles, was über 10-7 geht, ist für mich schon extremes Highscoring. Und bis 30 Sekunden vor Schluss stand es 10-9. Da ich dachte mir, ha, richtig gelegen. Gut, dann kam der Safety, stand 12-9. Aber ja, es war die erwartete defensive Angelegenheit, in der Frankfurt 9-0 zur Halbzeit geführt hat und es doch nicht über die Zeit gebracht hat.
Ja, Frankfurt ist mit dem ersten Drive des Spiels in Führung gegangen, 7-0. Unter anderem mit 2 sehr langen Third-Down-Conversions von Elfers auf die Außenseite auf den Receiver. Der musste relativ viel laufen in diesem Spiel, was nicht zwingend geplant war, was auch nicht zwingend an Rollouts oder an kreierten Läufen lag, sondern der hatte halt Druck. Das war schon, also Timothy Thomas hatte da speziell zum Anfang ein paar sehr gute Plays auf Wide Receiver gemacht und hatte da immer wieder sich freigelaufen und auch unter anderem den Frankfurter A-Cornerback Raheem Wilson geschlagen.
Der ist Halle.
Du
hast Frankfurter A-Cornerback gesagt.
Der Timothy Thomas, der Frankfurter Wide Receiver, hat den A-Cornerback Raheem Wilson von den Unicorns da mehrfach geschlagen. Und dann auch die erste Serie dann zum Touchdown konvertiert. Je länger das Spiel dauerte, desto harziger wurde es. Unter anderem auch mit 3 Versuchen von der Gegner von der Halle an der Halle 1, an der Halle 2, der halt nicht zum Touchdown geführt hat. Ähnliches hatten wir im Hinspiel auch definitiv schon mal, wo sie, glaube ich, sich sogar einmal 4 Versuche genommen haben.
Mit einer Strafe waren das nicht sogar 5 oder 6, irgendwie sowas?
Ja, genau. Da kam das richtig, das ging, genau. Es waren mehr als 3 auf jeden Fall. Und zu Hall Offense überhaupt nicht gelaufen, muss man sagen. Einen Touchdown aberkannt bekommen durch eine Pass-Interference, wo ich mir denke, ich war jetzt nicht im Stadion, die Perspektive hat vielleicht ein bisschen getäuscht, hätte vielleicht auch stehen bleiben können, weiß ich nicht, aber ansonsten wenig gemacht, sich durch einen Double Pass fast einen Touchdown, einen Pick 6 angefangen, wohlgemerkt, da waren sie an der gegnerischen 15 oder so, also schon ein relativ kurioses Spiel. Das Einzige, was im Gegensatz zum Hinspiel nicht mehr vorhanden waren, dass die Special Teams so Probleme hatten. Da gab es zwar, ich glaube, 1 oder 2 verpasste Field Goals, aber mehr auch nicht. Das sind halt die 2 physischsten Teams in Deutschland, die da aufeinandertreffen. Und Hall hat am Ende in der Halbzeit ein bisschen adjusted und hat dann das Spiel auch nicht unverdient gewonnen zum Schluss.
Und ist damit auf dem Kurs zur Südmeisterschaft, während Frankfurt sich mal wieder wahrscheinlich mit Platz 2 begnügen muss. Von hinten kommt da nichts mehr und Hall sehen wir einfach nicht die restlichen Spiele verlieren. Da müssten sie ja jetzt schon 3 verlieren.
Ja.
Das erscheint einem doch relativ unwahrscheinlich. Wir machen eine kurze Pause und dann sprechen wir über die GFL Nord.
Motorsport auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com.
mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Tobi von Hannover liebt die 96 Show auf meinsportradio.de. Die Roten sind wieder in der ersten Liga und wir sprechen natürlich weiterhin jede Woche über das aktuelle Geschehen rund um Hannover 96. Wenn dir gefällt, was du hörst, freuen wir uns sehr über eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Teil 3 von Road to German Bowl, dem GFL-Podcast hier bei meinsportradio.de. Nicolas Martin, Christian Schimmel. Wir sprechen jetzt über das, was im Norden passiert ist. Da gab es 3 Spiele. Und so zappendüster ist für Stuttgart im Süden, ist auf Platz 8. Da bestehen zumindest noch theoretische Möglichkeiten, dass die da rauskommen. Jetzt mal ganz ehrlich, spätestens nach dem Sieg von Hildesheim jetzt gegen die Kiel Baltic Hurricanes 15-14 am Wochenende, wie sollen die Huskies da jetzt noch rauskommen? Also Hildesheim hat jetzt 6 Punkte Vorsprung.
Ich kann dir aus Hamburger Sicht da jetzt keine befriedigende Antwort drauf geben. Das wird's gewesen sein.
Und aus Montabaurer Sicht?
Aus Montabaurer Sicht würde ich die Chance irgendwie bei 1% sehen, wenn überhaupt. Weil Hildesheim in verschiedenen Stellen einfach improved ist. Der Tyler Johnson, der Quarterback, der mal in Ingolstadt, im Allgäu schon vorgestellt worden ist, ist dann da aber doch nicht unterschrieben hat und jetzt in Hildesheim ist, ist eine Verbesserung zu Chazen Mumphrey. Jalil Awini ist ein guter Receiver in der Liga. Ist ein bisschen schade, dass sie den nicht noch Defense spielen lassen, weil der würde mit seiner Athletik da ziemlich aufräumen. Aber da haben sie auch schon 1-2 gute. Die Defense fand ich das ganze Jahr von den Invaders schon nicht so schlecht. Die hat gegen Kiel in der zweiten Halbzeit nichts zugelassen. Und wir reden jetzt von 2 Siegen plus dem direkten Vergleich mit 15 Punkten. Und ich schaue auf den Hamburger Spielplan.
In Potsdam und sehe gegen die Rebels, Potsdam, gegen Hildesheim und in Köln.
Nein. Also Köln vielleicht, aber für Köln wird es da um was. Nein. Also im Normalfall nicht. Weil für Köln wird es halt da im Normalfall um was gehen. Und das ist nur auswärts. Und selbst mit 2 Siegen kämen sie ja nur auf 4 Punkte. Das heißt, die müssten entweder in Potsdam oder gegen die Rebels gewinnen und den direkten Vergleich gegen Hildesheim holen, die dann wiederum nichts in Kiel holen dürften, was vermutlich neben dem Hamburg-Spiel das letzte gewinnbare Spiel für die Invaders ist. Aber das ist das rum. Also bei allem Respekt vor den Hamburgern, da sollten die Blicke nach Düsseldorf, vielleicht unter Rostock normalerweise jetzt nach den Ergebnissen am Wochenende nicht mehr, aber
Elmshorn hat ein bisschen Kampfansagen gemacht in der Offseason. Das wäre ja ein kurzer Weg. Ja, gut. Also so viel zu Hamburg, die spielfrei waren. Hildesheim haben wir auch schon angesprochen. Kiel, der Anspruch dürfte nicht gewesen sein, wir betteln uns mit Hildesheim darum, nicht Siebter zu werden.
Ja, gut. Ich meine, könnte jetzt tatsächlich sogar noch passieren, ne? Also, ich meine, Platz 6 oder Platz 7 ist dann auch so eine Hierarchiesache. Ich meine, es geht hier ungefähr um 2 Millionen Unterschied in TV-Geldern, die Platz 6 und Platz 7 ausmachen. Und ja, das war Ironie, nicht, dass das jemand irgendwie noch ernst nimmt. Die werden normalerweise, kommt drauf an, welches Potsdam am 25.8. nach zu den Hurricanes fährt. Das war im Hinspiel teilweise eng, gegen Braunschweig werden sie nichts holen. Und Hildesheim müssen sie zu Hause halt auch erst nochmal schlagen. Weil das war in der zweiten Halbzeit bei zugegebenermaßen wirklich tropischen Temperaturen und einer ja böse knallende niedersächsischen Sonne. Das waren keine einfachen Bedingungen da am Wochenende.
Du weißt, was ich jetzt Kölner Wetter nenne. Das oder wie?
Kölner Wetter. Vielleicht liegt es auch an mir. Ich habe Kiel bis jetzt 2-mal auswärts kommentiert. Einmal in Köln, letztes Jahr in Chorweiler, da war eine Bullenhitze.
Das waren 32 Grad und etwa 180% Luftfeuchtigkeit.
Genau, letztes Jahr war es halt nur warm, dieses Jahr war es halt noch warm mit Wespenstichen für den Kommentator, das war nicht so geil. Übrigens vielen Dank an die medizinische Abteilung der Kieler, die mich da in der Halbzeit sehr sorgsam betreut haben. Ich weiß nicht, hast du schon mal eine Halbzeit mit Eiswürfeln im Mund kommentiert?
Nein, dann bin ich ja noch keine Wespe gestochen.
Ja, siehst du mal, es geht nur an die Tierfreunde hier. Die Defense von denen ist gut, die war das ganze Jahr schon gut. Bei der Offense hast du immer wieder die Splash-Plays von insbesondere von Footman. Aber dass du da mit der kompletten Offense hinfährst und dann unterm Strich nur 14 Punkte machst, klar, die gewinnen das Spiel halt normalerweise. wenn Hildesheim nicht einen glücklichen Call bei einer Pass Interference kriegt, wo das Spiel halt vorbei ist, bei einem vierten Versuch der Invaders. Aber also die Kieler haben ja relativ schnell gewusst, dass es dieses Jahr vermutlich nicht um die Playoffs geht. Aber ich denke, ein bisschen mehr hat man sich da schon versprochen insgesamt.
Okay, dann kommen wir zum Spiel zwischen zwei Teams, die um sich um Playoff-Plätze duellieren. Die Berlin Rebels auswärts bei den Cologne Crocodiles. Die Rebels 7-0 in Führung gegangen. Dann Ende erstes Quarter 14-7 zurückgelegen. 27 Punkte am Stück erzielt, sodass sie Ende drittes zwischendurch bei 34-14 vorne waren und den Vorsprung dann auch nicht mehr abgegeben haben. Am Ende 37-29. Und ja, Kölner, die irgendwie nicht wirklich in die Spur finden. Es war besser als im Hinspiel, wo es ja schon zur Halbzeit entschieden war. Nichtsdestotrotz, das sind die Spiele, wo ich mir sagen würde, wenn ich bei den Kölnern verglichen mit 2017 einen Schritt nach vorne sehen will, hätte ich hier an der Stelle dann gerne einen Sieg gesehen.
Wobei wir ehrlicherweise sagen müssen, Nikola, das hat keiner von uns beiden erwartet. Nicht nach dem Hinspiel, oder?
Nee, aber weißt du, also wenn du schon 14-7 führst, dann nicht 27 Punkte am Stück abgeben. Das ist halt das Ding zu Hause.
Das ist halt so ein bisschen das Ding für Köln dieses Jahr. Aber ich glaube, das war schon ein kleiner Schritt nach vorne, den sie gemacht haben, weil sie, wie gesagt, in Berlin komplett chancenlos waren, sich dann später auch nochmal rangekämpft, auch wenn es dann nicht mehr gereicht hat. Ja, unterm Strich muss man sagen, die Qualität für die ersten drei reicht auf keinen Fall. Die Qualität, um Vierter zu werden, ist definitiv möglich. Noch haben sie einen vernünftigen Vorsprung vor den Royals, aber da wird es dann ganz, ganz arg auf die Partie am 2.9. in Köln ankommen. Dann ist noch ein Auswärtsspiel in Dresden, wo ich sage, das werden sie normalerweise nicht gewinnen. An einem guten Tag können sie da vielleicht mitspielen. Gegen Braunschweig wird normalerweise nichts zu holen sein. Und ansonsten kann sich halt Potsdam auch gerne mal wieder aufs Gesicht legen. Und die haben halt mit Kiel und den Rebels auch noch zwei unangenehme Aufgaben vor der Brust. Von daher, das wird schon spannend, wer der Fünfter werden wird. Aber wir sehen da im Norden schon auch eine klare Teilung der Liga, dass Braunschweig, Dresden und Berlin einfach die klar drei besten Teams im Norden sind und vielleicht Braunschweig sogar noch einen kleinen Tacken über dem Rest steht.
Was ich ganz spannend finde, die Rebels konnten nicht laufen gegen Köln. 23 Läufe für 83 Yards in 2,7 Yards im Schnitt. Und das liegt nicht daran, dass der Quarterback so oft gesackt wurde, weil der hat zwar 6 Läufe für 0, aber selbst die anderen Running Backs überschaubar. Chris Smith 35, Sean Richards 16 Yards. Das war nix. Aber trotzdem, sie müssen 50%, sie haben 50% Pass, 50% Lauf, 23 ja. Läufe für 24 Pässe und sie completen 66%, also 2 von 3 Pässen. 16 von 24 am Ende, 311 Yards, 3 Touchdowns und gewinnen das Spiel. Das heißt, sie können auch mal, wenn sie nicht laufen können. Das ist vielleicht auch eine interessante Erkenntnis aus diesem Spiel.
Eben. Und das sind Sachen, die wir von den Berlinern in den letzten Jahren nicht gewohnt waren. Wir wissen, die haben ein hartes physisches Laufspiel. Dieses Jahr ist die Offense auf einem neuen Schritt, wirklich hat einen neuen Schritt gemacht, hat eine Evolution nach vorne gemacht und das ohne Alex Tuncara-Kone. Ich weiß nicht, ob der bis Saisonende nochmal fit werden wird, keine Ahnung. Wenn der noch dazu kommt, wird es spaßig für die anderen Defenses. Und wie gesagt, die Berliner mit 2 Niederlagen bis jetzt zu Hause gegen Potsdam, wo Potsdam, glaube ich, auch mit das beste Saisonspiel gemacht hat, gegen Kiel eine relativ dumme Niederlage nach einer hohen Führung. Jetzt geht's dann erstmal auswärts.
Kiel hat dieses Jahr Hamburg und die Rebels geschlagen. Das kannst du keinem erzählen.
Nee, kannst du auch nicht. Kannst du auch nicht. Genau, 2 Siege gegen Hamburg, 1 Sieg gegen die Rebels und 1 Unentschieden zu Hause gegen Köln. Und für Berlin ist jetzt so ein bisschen Stolpern verboten in den nächsten 2 Wochen eben mit den Spielen in Dresden und in Potsdam, was 2 hohe Hürden werden, aber wenn man da ohne Niederlage durchkommt, dann hat man mit einem Heimspiel gegen die New Yorker Lions wirklich die Chance, sogar vielleicht Nordmeister zu werden dieses Jahr. Ich glaube es eigentlich, weil Braunschweig für mich einen Schritt über ihnen steht, aber die Chance besteht. Und im Moment sehen sie für mich vielleicht sogar noch einen Takt besser als die Dresden aus. Es wird auf jeden Fall ein heißes Rennen um die ersten 3 Plätze werden.
Und die Braunschweiger, die waren zu Gast in Potsdam, bevor es dann nächste Woche nach Köln geht. Und ja, die Potsdamer Offense ohne Myrup Nielsen, ohne Max Zimmermann, da kommt das Passspiel dann schon ins Stocken. Die katastrophale Bilanz von Austin Gaffer ist 3 von 11 für 82 Yards, 1 Touchdown, 1 Pick. ein bisschen laufen konnten sie. 33 Läufe für 4,1 im Schnitt, macht insgesamt 134 Yards. Das war okay, aber Passspiel halt nicht mehr vorhanden. Und dementsprechend konnten die Braunschweiger das dann auch relativ souverän nach Hause bringen. Die Braunschweiger, die Nate Morris dazu bekommen, der sitzt noch eine Sperre ab, weil er, glaube ich, in Bergamo gespielt hat. Chris McClendon dazu bekommen, den besten Rusher 2017, der eigentlich schon angekündigt war, sich dann am Knie verletzt hat. Dann kam Lennis McFerrin, der hat sich schwer am Ellbogen verletzt, der ist wohl raus fürs Jahr oder zumindest für eine sehr lange Zeit. Chris McClendon ist wieder fit, ist wieder dabei, ist auch direkt der beste Rusher der Liga geworden in dieser Woche mit 16 Läufen für 149 Yards und 2 Touchdowns. Und dann hören wir noch Jan Hilgenfeld, ist wieder dabei, der ehemalige Dresdner, der ein paar Jahre in Braunschweig gespielt hat, natürlich auch Nationalspieler, der in so, naja, der hat im Grunde genommen den Helm an den Nagel gehangen hatte, als er mir gesagt hatte, ich konzentriere mich erstmal auf was anderes als Football, und der jetzt zurückkehrt, ja, sagen wir so, Braunschweig ist jetzt nicht schlechter geworden, ne?
Ich finde es gut, dass das Hilgenfeld zu den Braunschweigern kommt, weil die gar keine guten Receiver haben. Nee, die haben Bollmann, keinen Christian Bollmann.
Bollmann kann nichts, Römer kann nichts.
Schumann kann nichts, Holz kann nichts. Bogdan kann nichts.
Morris,
Morris
ist jetzt auch wieder da, kann auch nichts.
Ja, der kann auch nichts. Insofern besteht da dringend Bedarf. Ich meine, Jan Hilgenfeld ist ein toller Spieler. So, da gibt es keine zwei Meinungen zu. Einer der besten deutschen Receiver in den letzten Jahren.
Das Regelwerk sagt halt bloß, es müssen 5 Spieler auf dem Platz stehen, genau, die nicht passempfangsberechtigt sind. Und dann gibt es ja irgendwen, der das Brot dann noch werfen muss. So, das heißt, irgendwann gehen die einfach die Spots aus, um Receiver zu spielen. Zumal ein Chris McClendon willst du jetzt eigentlich auch nicht auf die Bank setzen. Du könntest ja empty rauskommen, ja, aber willst ja nicht.
Ich hoffe für Schumann nicht, dass die Coaches sagen, du bist relativ groß, du hast ein paar Muskeln, du spielst jetzt Right Tackle oder so. Das wäre ein bisschen gemein. Weil der hat gute Hände. Also ist auch für einen Tackle nicht so unwichtig. Ich habe keine Ahnung. Die können dich halt jedenfalls massiv rotieren. Dann hast du halt immer 4 Receiver auf dem Platz. Und das heißt, der Gegner kann die Box nicht zuknallen. Da freut sich halt Chris McClendon, wenn er halt nur über 3 Leute bulldozern muss, anstatt über 5. Ja. Wird nicht angenehm für die Defenses werden. Wird überhaupt nicht angenehm. Und ich glaube, wenn ich jetzt auch das mit Hilgenfeld lese, wenn ich sehe, dass Nate Morris zurückkommt, ich glaube, dass der Stachel aus der German Bowl-Niederlage schon tief sitzt. Und mit dem, was die an Offense Schlagkraft hat, das hat im Süden keine Mannschaft gesehen. Das hat im Norden logischerweise noch keine Mannschaft gesehen.
Ich frage mich, ob die gedacht haben nach dem Euro Bowl, bah, war das eine knappe Kiste, das reicht im Augenblick nicht.
Gut möglich, ja. So von wegen, oh, Frankfurt ist so nah dran. Okay.
Aber ich meine, das Ding ist halt, wir erwarten weiterhin trotzdem defensive Playoffs. Zumindest sobald Frankfurt, Braunschweig oder Halle involviert sind, oder?
Ja. Ja, also Braunschweig wird schon Punkte aufs Board bringen. In der ersten Runde auf jeden Fall, in einem möglichen Halbfinale gegen, ja, ist, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass es Frankfurt wird. Ne? Könnte auch irgendwie, wenn die Zweiter werden sollten, Schwäbisch Hall werden, was natürlich extrem lustig werden würde, wenn Hall Südmeister wird und Braunschweig aus irgendwelchen Gründen Zweiter wird, was ich nicht glaube.
Vor allem, da muss Braunschweig auswärts ran.
Genau. Ich glaube, das Duell gab es in Hall zumindest in Playoffs noch nicht.
Nein. Und auch, haben die mal Interconference gegeneinander gespielt?
Kann ich nicht sagen.
Erzähl mal weiter, ich gehe mal ganz schnell suchen. Aber ich kann...
Ja. Nikola geht mal in seine Datenbank.
Ja, das Problem ist halt, die waren halt immer antizyklisch gut, als es Interconference gab. Sprich, als Hall oben war, war Braunschweig nicht mehr gut, und als Braunschweig oben war, war Hall immer so Zweiter, Dritter und hat es irgendwie hinter Marburg nie geschafft, Südmeister zu werden. Deshalb glaube ich, dass es in der Interconference, und das war ja immer zwischen Gleichplatzierten aus dem Vorjahr, nie zu einem Duell Hall gegen Braunschweig gekommen ist, aber ich schaue noch mal kurz. Mach mal.
Jedenfalls, das könnte dann schon interessant werden. Wie gesagt, die Rebels und die Dresdner sind für mich dann eine absolute Wildcard. Potsdam kann als potenzieller Vierter halt ein Team wehtun, aber die haben nicht die Konstanz, noch nicht das Laufspiel dieses Jahr. Also die Playoffs spätestens ab dem Halbfinale werden gut, und ich glaube auch, dass das Viertelfinale vom Norddritten gegen Südzweiten auf jeden Fall sehr, sehr gut sein wird. Aber das müssen wir sehen. Also das ist noch so weit weg. Aber ja, Also mit den Neuzugängen von Braunschweig haben die sich auf jeden Fall mal nicht in eine schlechtere Position gebracht.
Braunschweig hat noch nie in Schwäbisch Hall gespielt, gerade mal geschaut. Das waren die Adler, das waren die Kieler, die Dresdner, die Hamburger. Aber noch nie die Braunschweiger, die Haller, die übrigens im Optimal Sportpark mit der Herrenmannschaft immer noch ungeschlagen sind. Also könnte ein spannendes Duell werden, wenn es denn dazu käme. Aber dafür müsste Braunschweig die Nordmeisterschaft verpassen. Gut, dann kurze Pause und dann previewen wir Woche 16. Ist es dann das Wochenende 11. 12. August in der GFL. Bis gleich.
Die Formel 1 auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Malte Asmus. Jeden Montag hörst du mich zusammen mit Desiree Wolf und Thomas Wischnewski bei Nur Golf. Nur Golf ist für dich der Double Albatross unter den Sportpodcasts? Dann gib uns dein Feedback auf iTunes und bewerte Nur Golf mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Teil 4 bei Road to German Bowl, dem GFL-Podcast. Nicola Martin, Christian Schimmel besprechen jetzt Woche 16 in der GFL. Das heißt nicht, dass jedes Team 15 Spiele schon auf der Uhr hat, sondern es ist das 16. Wochenende, an dem GFL-Football gespielt wird. Als Football-Team bist du auf deinem Heimatplatz nur zweiter Sieger, wenn es um Spieltermine geht. Deshalb der Spielplan in der GFL traditionell etwas auseinandergezogen. Aber an diesem Wochenende haben wir Glück. Wir haben 7 Spiele, 4 im Norden, 3 im Süden und wir fangen im Süden an. Wo im 785. bayerischen Duell der Saison die Kirchdorf Wildcats die Munich Cowboys zu Gast haben. Die Cowboys haben sich gerade wieder unten rausgearbeitet. Die Kirchdorfer haben sich in München rausgearbeitet. Die Münchner ärgern sich heute noch, dass sie 2 extra Punkte verballert haben, weil sonst hätten sie gegen Kirchdorf gewonnen und ich denke mal, mit dem Mindset werden sie auch nach Kirchdorf fahren, oder?
Ja, mit dem Mindset werden sie nach Kirchdorf fahren. Und ich habe es ja eben schon in dem Rückblickteil angesprochen, dass die Cowboys für mich durchaus eine Mannschaft sind, denen ich zutraue, 4-0 zu gehen. Die Wahrscheinlichkeit ist jetzt nicht riesig hoch, dass das passiert. Aber wenn du den Anspruch hast, zumindest nochmal nach oben zu schielen, Richtung Platz 4, den im Moment die Marburger mit 4 Punkten Vorsprung haben. Und es gibt noch das direkte Duell zwischen München.
Und das Hinspiel mit 3 aus.
Eben, also da ist der direkte Vergleich noch alles andere als weg. Und auch gegen die Comets, muss man sagen, haben sie das Hinspiel
mit 3 gewonnen.
Mit 3 gewonnen, das ist, glaube ich. Genau, und da steht das Rückspiel halt auch noch an, in München. Also da gibt's noch reichlich Möglichkeiten. Stabil, noch nicht perfekt. Pass-Defense ist ein Problem, nach wie vor, was allerdings egal sein wird gegen Kirchdorf. Egal, wer der Quarterback spielt. Im Hinspiel massive Probleme mit der Kirchdorfer Defense, insbesondere mit dem 94er Smith gehabt, der durch die Offensive Line geschossen kam. Ja, ist schon so ein bisschen das Duell der kleinen Provinzmannschaft gegen das große München. Ich vermute mal auch, dass man das in Kirchdorf so ein bisschen so in dieser Tonlage anteasern wird. Aber es ist ein Spiel auf Augenhöhe, weil die Kirchdorfer Defense eben so gut ist und die Mannschaft in enorm vielen Spielen hält. Auch wenn es jetzt nicht gereicht hat, um in Ingolstadt zu gewinnen.
Der Eindruck aus dem Hinspiel war ja eigentlich, könnten die bei dem ersten Versuch punten, weil wenn die gegnerische Offense auf dem Platz steht, strahlt die mehr Gefahr für Gegenpunkte aus als für eigene Punkte.
Na, es geht ja nicht nur um Gefahr ausstrahlen, das war ja faktisch so. München hat 12 Punkte gemacht.
Aus 2
Turnover. Das eine war ein Pick 6 und das andere war ein Fumble vom Quarterback. Die haben nicht einen einzigen Punkt mit der Offense erzielt. So. Also, das entspricht dann sogar der faktischen Realität.
Und München hat dann offensiv so wenig gerissen und die wurde so dermaßen verprügelt von Shannon Smith, dass die Kirchdorfer irgendwann hätten sagen können, wenn sie nicht im Rückstand gewesen wären, wisst ihr was, nehmt doch einfach den Ball. Richtig. Dann sind wir sicher, dass unser Quarterback nicht Harakiri-mäßig den Ball fummelt.
Genau. Haben sie nicht gemacht. Hat am Ende trotzdem gereicht mit einem der wenigen guten Serien, die Kirchdorfer in dem Spiel halt hatten. Damit haben sie das Spiel gewonnen. Wie gesagt, die Defense ist gut, die Offense kann im nächsten Jahr, muss definitiv einen Schritt nach vorne machen. Ich glaube nicht, dass die Wildcats noch runtergehen. Auch wenn sie momentan von denen da unten eher auf dem absteigenden Ast wirken, aber der Vorsprung auf Stuttgart ist trotz des verlorenen direkten Vergleichs einfach zu groß.
Genau, dafür trauen wir Stuttgart einfach nicht die Konstanz zu, die es bräuchte, um 3, also eigentlich die letzten drei Spiele, ja, die sie realistisch gewinnen können, zu gewinnen. Gut, dann Schwäbisch Hall gegen Ingolstadt. Letztes Jahr, also Kirchdorf am Samstag um 16 Uhr übrigens, Schwäbisch Hall Ingolstadt am Samstag um 17 Uhr in Schwäbisch Hall im Optima Sportpark. Letztes Jahr Ingolstadt mit circa 37 Trickspielzügen in diesem Spiel, haben die Haller echt vor Probleme gestellt. Das Problem an der Geschichte ist, der Quarterback von damals ist jetzt Offense-Coordinator in Stuttgart, Rick Webster.
Ja.
Der Offense-Coordinator von damals, Frank Rosa, ist jetzt Assistant in Texas El Paso in der Division One, auch weg.
Ja.
Und irgendwie spürt man auch bei den Ingolstadt Dukes, dass die das Tempo, das sie gehen, nicht mehr ganz das gleiche ist, und deshalb gehen wir davon aus, dass das in Schwäbisch Hall wahrscheinlich nicht also die spannendste Geschichte wird, ne?
Nee. Also das Ding gegen Kirchdorf war für den absoluter Must-Win, sonst wären die definitiv unten nochmal reingerutscht. So sollte das im Normalfall reichen. Und in Ingolstadt bin ich persönlich sehr auf die Offseason gespannt, weil auch da gab es viel Rumor, auch offensichtlich teamintern einige Unstimmigkeiten. Eugen Haff, der Headcoach der Dukes, war mit einigen Sachen sehr unzufrieden. Ich denke, da hat man sich vor der Saison viel mehr vorgenommen. Playoffs sehe ich persönlich nicht mehr. Auch wenn sie, wie gesagt, sie haben noch einen Punkt mehr als München. Aber da fehlt ihnen ein bisschen die Tiefe. Wie gesagt, das Haller-Spiel ist, glaube ich, das letzte, was sie nicht gewinnen können. Dann kommt noch Stuttgart, Allgäu, Marburg, wo sie durchaus Chancen haben. Aber ja, ich weiß nicht. Das ist so ein bisschen vielleicht ein Jahr der Enttäuschung in Ingolstadt. Das zweite Jahr war dann vielleicht doch ein bisschen harziger, als man sich das vorgestellt hat nach dem Playoff-Einzug letztes Jahr. Und ich bin wirklich gespannt, wie es da in der Offseason weitergeht. Weil ich mir schon vorstellen könnte, dass es da vielleicht einen kleinen Umbruch geben wird. Und allein, wenn man sich die Altersstruktur der Mannschaft anschaut, wird es den irgendwann ohnehin geben müssen.
Zumal es ja jetzt nicht mehr so ist, wie zu einer gewissen Zeit, wo es quasi ein bayerisches GFL-Team gab, und wenn du GFL spielen wolltest und in Bayern warst, dann musstest du zu diesem Team oder halt 300 Kilometer fahren. Inzwischen hast du ja Auswahl.
Genau. München, Ingolstadt, Kirchdorf.
Kempten.
Ravensburg liegt, glaube ich, auf der baden-württembergischen Seite, ne?
Ja, aber jetzt nicht so weit weg, dass das nicht auch zumindest
also
vorstellbar wäre. Das gleiche gilt ja für Schwäbisch Hall. Schwäbisch Hall ist
eben
40, 50 Kilometer von der Landesgrenze weg, also.
Ja.
Von daher. Ja. Und dann kommen wir zu dem Spiel, das wir kommentieren werden am Sonntag. 16 Uhr in Marburg, die Marburg Mercenaries gegen Samsung Frankfurt Universe. Marburg hat noch nie gegen Frankfurt gewonnen. Marburg hat das Hinspiel knapp 63-7 verloren. Das Hinspiel war in etwa auch so deutlich, wie das Ergebnis am Ende ausgesagt hat. Die Marburger auf Playoff-Kurs, jetzt in Kempten verloren. Die gute Nachricht ist, es ist ein Heimspiel, weil Marburg zu Hause viel besser ist als auswärts. Marburg bisher nur in Stuttgart mit 3 gewonnen, ansonsten alles verloren. Die Marburger, die aber jetzt wieder so ein paar Schwächen im Passblock offenbart haben, die jetzt gegen Frankfurt nicht zwingend auf Besserung hoffen lassen. Also ich glaube nicht, dass es 63-7 ausgeht, aber ich fürchte, es wird auch nicht knapp.
Ich hoffe, dass alle die richtigen Trikots mitbringen.
Ach, das war ja auch
Ich meine, das
letztes Jahr, das müssen wir nochmal erzählen, die Geschichte. Letztes Jahr, ich irgendwie ein bisschen mein Handy vertieft, gehe die Treppe runter zum Platz, weil wir vor dem Spiel halt mit den Coaches reden, um uns die letzten Infos zu holen. Dieses Kollege Schimmel meint, komisch, wieso? Ja, die haben beide weiß an. Kopf vom Handy hoch. Oh, Tatsache, Marburg weiß, Frankfurt weiß. Ich wusste zum Glück, wer die Schiedsrichter sind. Schnell einen der Schiris angetextet. Nicht gut, ich schicke den Whitehead raus. Heinz Sauer kam dann und hat sich das angeschaut und festgestellt, nee, so geht das nicht. Und so durften wir erstmal eine Stunde darauf warten. Also nach dem Kickoff, also von dem Zeitpunkt 2 Stunden, nach dem geplanten Kickoff eine Stunde, dass irgendwer nach Frankfurt kachelt und die richtigen Jerseys holt, was ja dann doch passiert ist. Nur, ja, muss ich jetzt nicht zwingend nochmal haben. Das war irgendwie so eine Phase letztes Jahr, wo Herr Schimmel jedes Mal, wenn er dabei war, irgendwie dafür gesorgt hat, dass der Kickoff um 1 bis 4 Stunden verschoben wurde. Aber das nur am Rande.
Ich möchte betonen, dass sich diese Serie diese Saison leider nicht aufrechterhalten ließ. Und wie gesagt, ich bin am Samstag von der Wespe gestochen worden und die haben trotzdem in der Halbzeitpause trotzdem weitergemacht. Das war mein Versuch, da mal ein Spiel nach hinten zu schieben. Keine Chance. Keine Chance. Sportlich, das könnte hässlich werden für die Marburger Offensive Line. Seien wir ehrlich, das wird vermutlich hässlich werden für die Marburger Offense. Ich meine, die Mercenaries haben in Hull verdammt gut mitgehalten. Die Chance, das Spiel zu gewinnen, war jetzt nicht so riesig hoch, aber sie haben es echt knapp gehalten von der Mannschaft, von denen sie in den letzten Jahren immer gewaltig aufs Gesicht bekommen haben. Und ich glaube auch nicht, dass es ein Hinspielresultat wird. Ein Spiel, das es übrigens laut dem Marburger Headcoach Dale Heffron nie gegeben hat. Von daher, ich denke auch, dass das Mindset ist, dass die Marburger zumindest ein bisschen mit denen mitspielen wollen. Was ich vom neuen Quarterback sehr kundig gesehen habe, war nicht so schlecht. Auf der anderen Seite kannst du dir natürlich auch sicher sein, dass wenn Kunje auf dem Platz steht, und ich vermute mal, dass Turi auch im Kader sein wird, dass sich dann gefühlt 4 Leute auf Nastita stürzen werden. Also auch für den könnte das kein so schönes Spiel werden. Obwohl ihm das in der Vergangenheit wenig ausgemacht hat, der hat halt trotzdem seinen Job gemacht.
Nach dem Hinspiel muss er schon ordentlich blau gewesen sein. Also jetzt mal, der hat eingesteckt. Meine Güte.
Ja, das ist kein Wunder. Also so doof das klingt, wenn du gegen Marburg spielst, dann ist es halt im Wesentlichen gerne
gegen Frankfurt.
Stop 7. So, und das ist Nastita. Und ja.
Achso, ja, gegen Marburg, ja.
Genau, und ich meine, die Defense der Marburg ist nicht so schlecht. Das Defensive Backfield ist gut und hat mit Howie und Lanieri und mit dem Jenkins ein paar echte Playmaker drin. Das ist schon nicht schlecht und die Offense ist definitiv deutlich besser als letztes Jahr. Und dieses Jahr kann man sich das wirklich gut angucken über weite Strecken. Es ist theoretisch Platz 2 gegen Platz 4, weil der Qualitätsunterschied ist einfach gegeben. Frankfurt hat auch einen besseren Quarterback als das letzte Jahr mit Elfers, der meiner Meinung nach ein guter GFL-Quarterback ist. Von daher, die Universe wird die Favoritenrolle jetzt nicht abstreiten können.
Nee, wollen sie auch nicht. Und ich glaube, die wollen sich rehabilitieren für die Nummer gegen Hall. Und es ist das Hessen-Derby. Es ist, ja, sie haben es noch nie verloren. Und ich glaube, Marburg hat nie mehr als 10 Punkte gemacht. Also von daher, da werden die Frankfurter nicht wollen, dass das sich das ändert. Punkt. Also das Problem, was wir jetzt vielleicht ein bisschen bekommen, ist, dass wir, glaube ich, dass wir ein Duell von 2 Teams haben, die Top 3 in den Strafen sind. Das heißt, das könnte sich ein bisschen ziehen. Aber ansonsten am Ausgang des Spiels habe ich jetzt persönlich wenig Zweifel, nach dem, was ich von Frankfurt die letzten Wochen gesehen habe, sowohl gegen München, Ingolstadt und Co. Und dass Marburg halt doch, auch wenn es besser ist als letztes Jahr, aber immer noch gewisse Baustellen hat, die nicht weggehen, wie zum Beispiel die O-Line, wie zum Beispiel auch das Laufspiel, was das mich weiterhin nicht überzeugt. Also es ist variabler als letztes Jahr, aber nicht besser als letztes, also doch ein bisschen besser als letztes Jahr, weil es einfach letztes Jahr nicht existent war, aber trotzdem noch weit von dem entfernt, glaube ich, was sich ein Patrick Griesheimer unter Laufspiel vorstellt, um es mal so zu formulieren. Ja. Deshalb, und ich meine, gegen Frankfurt kann es eh nicht laufen, also von daher.
Nö, das ist dann auch egal. Also selbst die Mannschaft, die laufen können, kann es gegen Frankfurt nicht, von daher.
Weil die Laufyards, die sie holen, das war ja viel Nassiti, also Nassiti hat 4,8 Laufyards im Schnitt, aber wir dürfen nicht vergessen, da ist halt viel gelaufen aus der Wildcats raus, was ja doch was anderes als irgendwie als Running Back aus der Shotgun oder aus der I-Formation.
Genau. Von daher, es wird mit Sicherheit relativ voll in Marburg. Es waren im letzten Jahr schon eine Menge Zuschauer da. Den Game Day der Mercenaries kann man auch wirklich empfehlen. Kann auch gerne da mit uns mal quatschen, wenn man das will. Und es gibt sportlich mit sehr gute Gründe, auch sich das Spiel anzugucken. Von daher kommen sie rum. Allerdings erwarte ich jetzt kein enges Spiel. Das muss man an der Stelle auch sagen.
Okay, dann kurze Pause und dann sprechen wir über den Norden, weil da gibt's ein ganz wichtiges Spiel. Bis gleich.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Jetzt auch als App. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Teil 5 bei Road to German Bowl, dem GFL-Podcast, hier bei meinsportradio.de. Nicola Marzahn, Christian Schimmel, wir haben eben schon gesagt, im Norden geht die Post ab. Und natürlich, Christian, wer uns folgt, weiß, wir können dabei nur ein Spiel meinen. 11.8. 16.30 Uhr, Luftschiffhafen in Potsdam. Die Potsdam Royals gegen die Hamburg Huskies. Die Huskies, wer könnten dort schließlich ihre Aufholjagd starten, die sie doch noch auf Platz 7 bringt?
Ist immer so, Hildesheim hat da gewonnen, ne? Ja. Ich würde es einfach nur gesagt haben, Hildesheim hat da gewonnen, 14-0. Und in Potsdam sollte sich tunlichst einen weiteren Ausrutscher vermeiden, denn sonst ist Platz 4 weg. Und dann ist dieses sehr ambitionierte Projekt dieses Jahr nicht in den Playoffs. Und ja, für Hamburg ist es, wie gesagt, Hamburg muss eigentlich 3 von der letzten 4 Spiele gewinnen. Und Potsdam ist offensichtlich dann eine Gelegenheit dazu. Auch wenn das vermutlich die schwierigste. Ja gut, die Rebels sind auch nicht einfach, aber das spielen sie zumindest zu Hause. Potsdam darf sich da normalerweise nicht langlegen, aber die waren in den letzten Spielen sehr launig. Jetzt gegen Braunschweig haben sie meiner Meinung nach einen Schritt nach vorne gemacht. Müssten sie eigentlich klar gewinnen.
Ja, zumal wir von den Huskies gehört haben, also wir hatten ja schon aufgrund eines Facebook-Posts vermutet, dass Kirk Heidelberg weg ist. Das scheint sich zu bestätigen. Zumindest sehe ich ihn weiterhin in den USA rumhüpfen, was jetzt nicht unbedingt dafür spricht, dass er dann in Hamburg das Training leitet. Und wie wir inzwischen gehört haben, verschiedene Personen, die wir kennen, helfen im Coaching-Staff der Huskies aus. Das spricht jetzt auch nicht unbedingt dafür, dass das da ganz ruhig zugegangen ist. Von daher, es sieht nicht so wirklich gut aus für die Huskies, aber ja, mal sehen, wie sie die letzten 6 Wochen bis zur Relegation nutzen können, um vielleicht ein bisschen in Schwung zu kommen, verglichen mit der Hinrunde. Aber das ist natürlich ein Scherz mit Potsdam gegen Hamburg. Das ist nicht das Topspiel am Wochenende. Das Topspiel am Wochenende findet am Sonntag statt im Norden. Dresden gegen die Berlin Rebels. Heinz-Steier-Stadion. Das sogenannte Heinz Field. In Dresden, die Dresden Monarchs gegen die Berlin Rebels, ein wichtiges Spiel um Heimrecht, mindestens schon mal im Viertelfinale, um Platz 2. Wir haben das Hinspiel gesehen und da ist Dresden, glaube ich, sehr optimistisch hingefahren nach 2 Siegen gegen die Royals. Und sie fahren nach Berlin und sind wirklich von den Rebels Anfang Juni nach Strich und Faden zusammen auseinandergenommen worden. 30-7, der Endstand in einem Spiel, wo Dresden kein Land gesehen hat, ist die Frage. Hast du den Eindruck, was du danach gesehen hast, dass Dresden das in Zukunft besser macht? Weil, also das Problem ist ja, das eine ist ja, sie müssen das Rückspiel gewinnen. Das andere ist, für alle Fälle kann es nicht schaden, den direkten Vergleich zu gewinnen, weil klar, die Rebels haben sich gegen Potsdam und gegen Kiel hingelegt, aber die Berliner haben ein Spiel gegen Braunschweig gewonnen. Von daher könnte es wichtig sein. Ich sehe jetzt Dresden dieses Spiel vielleicht gewinnen, aber plus 24 sehe ich jetzt beim besten Willen nicht.
Du siehst Dresden das Spiel gewinnen?
Nee, ich könnte mir vorstellen, dass sie es gewinnen, aber
okay,
es
war kein Blowout. Ja, da gehe ich mit. Also genau, das könnte ich mir vorstellen.
Eher aber andersrum, weil wenn die Rebels das quasi aus Köln mitbringen, dass sie nicht mehr laufen können müssen, um ein Spiel zu gewinnen, dann ist das eine schlechte Nachricht für Dresden.
Ja, bei den Rebels war in den letzten Jahren immer Schluss, wenn sie nicht laufen konnten. Dann wusstest du, dann hast du sie.
Zumal es für Dresden das erste Spiel nach der Sommerpause ist. Das heißt, Trenton Norwell, der auch im Laufe der Hinrunde immer wieder Probleme hat, den Rhythmus zu finden und seine Receiver zu finden, darf jetzt auch keinen Kaltstart erwischen.
Die Rebels hatten schon hin und wieder mal so ein paar defensive Probleme in dem Einspiel gegen Potsdam, auch die Partie gegen Kiel, die sie dann verloren haben. Da hat die Defense auch nicht unbedingt gut ausgesehen. Norwell braucht auf jeden Fall einen guten Tag. Dresden konnte in den letzten Wochen aber auch nicht mehr so überragend laufen, eigentlich nur gegen Hildesheim und Hamburg, was jetzt einfach nicht die Referenzen für die Laufdefense in der GFL sind. Ja, ich sehe Potsdam schon, ich sehe die Rebels da schon 7 Punkte ungefähr vorne. Vielleicht auswärts nur 4 oder 5, wenn ich es handicappen müsste. Weil die einfach qualitativ einen Schritt weiter sind. Dresden, sorry, ich bin gerade echt. Man merkt, die Woche ist lang, Nicola.
Hauptsache Italien, Christian. Hauptsache Italien.
Hauptsache Italien. Dresden ist ein bisschen im Umbruch. Ich meine, sie haben jetzt mit Urs Däuber verlängert, was, glaube ich, eine gute Entscheidung war bei den Monarchs. Die sind im Moment im Umbruch. Die haben noch nicht die Qualität. Die haben vermutlich auch selber nicht gedacht, dass sie jetzt möglicherweise eine Nordmeisterschaft zumindest um Platz 2 noch mitspielen können, was sie definitiv tun. Auf der anderen Seite werden die mit Sicherheit sich deutlich besser gefunden haben als im Hinspiel, was relativ früh in der Saison war. Trotzdem glaube ich, dass die Berliner das gewinnen werden. Und seien wir ehrlich, Berlin darf sich halt einfach auch nicht mehr langlegen vor dem Spiel gegen Braunschweig, wenn es noch eine ernsthafte Competition um die Nordmeisterschaft geben soll. Und wie gesagt, Dresden ist speziell zu Hause immer eine sehr gute Mannschaft und die werden jetzt auch die Zeiten im Sommer genutzt haben, um sich nochmal schematisch mit Sicherheit was einfallen zu lassen für die Berliner, die sich jetzt auf Köln erstmal vorbereiten mussten. Das kann dann auch ein Vorteil sein. Qualitativ sehe ich Berlin allerdings wirklich schon eine halbe Stufe über Dresden diese Saison.
Gewinnen die Rebels, haben sie den direkten Vergleich gewonnen, hätten dann selber 2 Niederlagen, die Dresdner hätten dann schon 3 und durch den direkten Vergleich heißt das, Dresden müsste 3 Punkte mehr als die Rebels holen. Beide spielen noch gegen Braunschweig. Das heißt, Dresden, also dann müssten sich die Rebels, sofern Dresden das Rückspiel gegen Braunschweig nicht gewinnt, quasi zweimal hinlegen, wenn sie gegen Braunschweig verlieren. Gewinnen sie gegen Braunschweig, ist dann natürlich sowieso alles klar. Ja, aber für die Dresdner heißt es, dieses Wochenende geht es um Platz 2 und damit geht es um Heimspiel in den Playoffs. Und wenn sie es nicht gewinnen, dann geht, glaube ich, das Gejaule gegen Frankfurt in die nächste Runde.
Zumindest
Fanseite.
Ja, egal. Ich konzentriere mich aufs Sportliche.
Cool. Okay. Das ist also das wichtige Spiel an diesem Wochenende. Ansonsten fährt Braunschweig nach Köln.
Und hatte dann in den letzten Jahren nie Probleme.
Und hatte dann in den letzten Jahren, also weder Falcons noch Crocodiles, ja. Ich würde mal davon ausgehen, dass es dieses Jahr auch so ist, oder? Das ist Samstag um 18 Uhr am Höhenberg.
Im Normalfall schon, wobei, wie gesagt, die Kölner sind stabil, die machen einige Sachen gut. Aber wie gesagt, Braunschweig mit McClendon, wobei, wie gesagt, gegen Köln werden die vermutlich gar nicht so viel laufen, weil die Kölner wirklich eine gute Laufdefense haben. Also das muss man denen wirklich geben. Das machen die in dieser Saison sehr, sehr gut. Die haben Probleme gegen den Pass. Und ich habe ja eben so ein bisschen von der Receiver-Armada von Braunschweig geschwärmt. Das ist kein gutes Matchup für Köln.
Okay, das also das eine Spiel. Und dann also Back-to-Back letzte Woche in Hildesheim. Am Samstag jetzt in Kiel um 16 Uhr. Die Kiel Baltic Hurricanes gegen die Hildesheim Invaders. Das epische Duell, auf das wir uns alle gefreut haben, um Platz 6.
Ja, die Kieler werden auf jeden Fall mit viel Wut im Bauch da spielen, weil, wie gesagt, der eine oder andere Call war nicht in deren Richtung. Ich glaube, es waren 3 Field-Goal-Versuche in der zweiten Halbzeit, die nicht funktioniert haben, was im Übrigen nicht nur am Kicker lag, sondern zum Teil auch an den Special-Teams-Einheiten, die das Ding geblockt haben. Und Hildesheim, die da, glaube ich, hinfahren und denken, geil, wir haben zu Hause gegen Kiel gewonnen. Wir sind vermutlich schon 2 Spieltage vor dem letzten Spieltag aus allem raus und die völlig befreit aufspielen können, die auch auf mich einen sehr positiven Eindruck gemacht haben da letztes Wochenende. Trotzdem glaube ich, dass Kiel das gewinnt, weil ich glaube, dass der Fokus bei denen ein bisschen höher sein wird. Ich meine, für die geht's auch um nichts mehr. Mit der Niederlage gegen Hildesheim ist der letzte Strohhalm zum Playoffs weg. Aber ich glaube, dass da einfach noch ganz, ganz, ganz viel Wut im Bauch bei den Spielern ist. Und ganz ehrlich, es wäre komisch, wenn die Wut nicht da wäre, weil das Ding hätten sie am Samstag echt nicht verlieren müssen. Von daher könnte durchaus eine ordentliche Partie werden. Aber wie gesagt, die Hildesheimer Defense ist schon griffig und die könnte durchaus für Fehler oder ein paar Fehler der Kieler provozieren. Von daher war jetzt am Samstag ein enges Spiel, könnte wieder eng werden.
Ja.
Oder siehst du es anders?
Nö. Ich finde Kiel halt insgesamt enttäuschend, weil, also wenn da jetzt nicht dieser glückliche Sieg in Berlin dabei wäre, über was würden wir uns hier unterhalten, ja?
Ja.
Ja. Stimmt schon. Das ist das Problem, was ich da sehe. Also Umbruch, klar. Aber ich hätte immer gedacht, dass das bei Kiel die Substanz halt so ist, wenn sie ein Top-Team haben, spielen sie um Platz 2-3 im Norden. Vielleicht sogar 1, wer weiß. Und wenn sie einen Umbruch haben, dann um 4-5. Das sieht jetzt schon eher nach 6 mit, wenn es blöd läuft, Tendenz zu 7 aus. Und da muss man sich schon fragen, auch wenn wir vor der Saison Kiel jetzt als Kandidaten für Playoff verpasst haben, verpasst, auf der Liste hatten, ja. Aber wir hatten sie eigentlich schon relativ safe vor Hildesheim und Hamburg,
ja.
Die wir auf 7-8 sahen. Und Hamburg ist auf 8. Das Hinspiel in Hamburg von Kiel. Also das war jetzt nicht so der ganz große Klassenunterschied. Ja. Ich mache mir schon ein paar Gedanken um die Kieler, wenn ich ehrlich bin.
Das Ding ist halt auch für die...
Also als ich dann gesehen habe am Samstag, dass sie gegen... Weil ich meine, ich habe ja die ganze Zeit kommentiert. Das heißt, ich habe irgendwo noch Ergebnisse geschaut und dachte so, gut.
Ja, und wie gesagt, das Spiel am Samstag haben sie eigentlich über weite Strecken kontrolliert, aber sie haben den Sack nicht zugemacht und haben Hildesheim zurück da reingelassen. Und vielleicht hat das was damit zu tun, dass sie selber nicht mal an ihre eigene Playoff-Chance geglaubt haben. Sonst verlierst du dieses Spiel nicht, sonst gehst du da mit einer anderen Mentalität raus, hundertprozentig. Und jetzt muss man mal abwarten, wie die Mannschaft das annimmt, wie sie die letzten Spiele spielt. Es geht sportlich, wie gesagt, außer um die Ehre, um nichts mehr und halt um vor Hildesheim zu landen, aber sonst um, klar, gute Spiele für den jeweiligen Spieler abzuliefern. Ich bin gespannt, wie die Offseason in Kiel aussehen wird.
Da bin ich auch sehr gespannt, erst recht in Bezug darauf, was passiert, wenn Hamburg zum Beispiel, also wenn die Relegation Hamburg gegen Emson lauten sollte und nicht Hamburg gegen Düsseldorf. Dann wird es, glaube ich, ganz interessant, da oben noch.
Weil?
Ich mir schon vorstellen könnte, wenn Elmshorn aufsteigt, könnte ich mir schon vorstellen, dass der ein oder andere Hamburger sagt, der im Augenblick nach Kiel fährt, 40 Kilometer weniger für jedes Training und jedes Spiel, warum nicht?
Zumal ja auch schon 4 Spieler von Kiel nach Hamburg jetzt vor der Saison, von Hamburg, von Kiel nach Elmshorn gewechselt sind, ne? Also.
Eben, also von daher.
Also, die Pipeline besteht da durchaus.
Das Ding ist halt, ich habe das Gefühl, Kiel war halt die letzten Jahre auch ein Garant dafür, dass du sagen kannst, okay, ich gehe nach Kiel und ich weiß, ich spiele in den Playoffs mit und dann halt, wie gesagt, je nach Jahr, ist mal Halbfinale drin oder Viertelfinale drin gewesen oder halt von 2008 bis 2012 auch jedes Jahr der German Bowl. Ne? Das scheint im Augenblick zumindest weg zu sein. Und dann ist halt die Frage, wie man sich dann sportlich nächstes Jahr aufstellt. Also, ob man quasi das überzeugende Programm hat, das dafür sorgt, dass Kieler aus Lübeck, aus Elmshorn, aus Hamburg, und ich meine, Hamburg hat ja jetzt zwei Teams, die zum Beispiel in der Regionalliga um den Titel mitspielen, die Pioneers und die Blue Devils, ja. Da ist ja Potenzial da, wie sich diese Spieler dann verteilen und was für die am attraktivsten ist. Genau. Deshalb, bisher war Kiel der Leuchtturm da im Norden, ja, die letzten, seitdem die Devils abstürzen. 2-6, 2-7. Also seitdem die Kieler wieder hochgekommen sind eigentlich die Kieler da oben das Maß aller Dinge. Diese Vormachtstellung aus den letzten 10 Jahren könnten sie vielleicht verlieren und dann wird es spannend.
Das wird in der Tat spannend, deswegen, wie gesagt, ich bin sehr, werde die Offseason da in Kiel sehr aufmerksam verfolgen. Positiv ist, dass man da halt weit weniger Rumore gehört hat als bei den anderen Clubs, vielleicht ein bisschen bei den Fans, vor allen Dingen zu Anfang der Saison. Das hat sich dann mit der Ankunft von Lenoris Hoodman ein bisschen geändert, den neuen Quarterback. Aber ich denke,
dass die Fans sind halt verwöhnt seit dem Wiederaufstieg, also für die es nicht mitbekommen haben oder nicht lang genug dabei sind. 2001 standen die Kieler in der Relegation, haben die gegen die Adler knapp gewonnen. Und ich glaube, da sind die Adler am grünen Tisch hochgekommen, weil irgendwer zurückgezogen hat. Die Düsseldorfer, genau. Und 2002 ging es dann in die Relegation gegen Dresden. Und weil Clifford Madison noch irgendeine Rechnung mit den Kielern offen hatte, ging die Relegation, die Kieler nur noch so gefühlt mit dem Rumpftrupp aus der zweiten Mannschaft bestritten haben, 100-0 aus, ja. Und die Kieler waren danach ein bisschen angepisst, dass im vierten Quarter des Rückspiels bei Summe 90 und ein paar noch tiefe Bomben flogen. Ja, gut. Man hat dann nicht nur die zweite Liga gegangen, sondern ist direkt in die dritte runtergegangen. War nach einem Jahr wieder in der zweiten, hat ein, zwei Ehrenrunden gedreht in der zweiten, musste einmal die Cologne Falcons vorlassen in die Relegation, dann einmal, glaube ich, die Hamburger auf jeden Fall. Dann hat man einmal eine Relegation gegen Düsseldorf verloren und eine dann gegen Düsseldorf gewonnen und ist 2007 in die GFL aufgestiegen und hat dann Kent Anderson als Headcoach geholt. Ist mit dem im Viertelfinale 2007 in Marburg ausgeschieden. 2008 hat man den German Bowl in Frankfurt gegen Braunschweig verloren. 2009 den German Bowl in Frankfurt gegen die Adler. Dann hat man sich von Kent Anderson getrennt, hat Patrick Gesume geholt, hat mit dem den German Bowl in Frankfurt gegen die Adler gewonnen. 2011, 2012 gegen Hall in Magdeburg und in Berlin verloren die German Bowls und seitdem ging es dann ein bisschen abwärts. 2013 im Halbfinale in Braunschweig raus, 2014 im Viertelfinale in Hall und danach wurde es auch instabil auf der Headcoach-Position. Man hat sich von Patrick Gesume getrennt. Und wie gesagt, der Fan ist halt verwöhnt, weil 2016 und 2017 ging es nochmal ins Halbfinale. Nur jetzt dieses Jahr nirgendwo hin.
Ja, aber das war jetzt mal auch mal ein Jahr, wo sie eben nicht in die Playoffs kommen werden. Also sollte man vielleicht auch nicht zu,
nee, aber
zu kritisch sein. Ne?
Aber nach 10 Jahren nimmt der Fan das halt als selbstverständlich mit. Das ist halt das Ding. Deshalb waren sie wahrscheinlich am Saisonbeginn ein bisschen angepisst, als es halt gerade gegen Hamburg alles andere als souverän war.
Ja,
sicher. Von daher, gut, also das die Spiele am Wochenende. Alle Spiele finden Sie auf gfl.info, alle Livestreams auf live.gfl.info. Das war's von Christian und von mir für diese Woche. Danke, dass Sie zugehört haben. Wir hören uns nächste Woche wieder. Machen Sie es bis dahin gut. Tschüss.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Felix von Total Beklubbt. Jede Woche sprechen wir über alles rund um den ersten FC Nürnberg. Spiele, Skandale und alles, was es sonst noch so gibt. Wenn euch gefällt, was ihr hört, dann lasst eine kurze Rezension bei iTunes da und gebt uns 5 Sterne.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.